Herzlich willkommen zum PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Kunst hat sich im Verlauf der Geschichte und weltweit immer wieder mit Gewaltkonflikten befasst, ob als Gegenstand der Betrachtung, als Dokumentation, als Transformation, als kritische Reflexion oder um auf Gewalt dringende Anliegen und schwierige Wahrheiten aufmerksam zu machen. In welchem Dialog Kunst und Konflikt miteinander stehen, welches Wissen Kunst im Kontext von Gewalt produzieren kann und wie Kunst menschliche Erfahrungen im Krieg vermitteln kann, darüber spreche ich heute mit Larissa Diana Fuhrmann. Sie ist Wissenschaftlerin am PRIF und Kuratorin von zahlreichen Ausstellungen, zuletzt als Co-Kuratorin der Ausstellung Postcards from Khartoum im Rahmen des Reeperbahn Festivals und Unsichtbarkeit von Gewalt in der Kunsthalle Gießen. In ihrer wissenschaftlichen und kuratorischen Arbeit untersucht sie, wie politische Gewalt verhandelt, dargestellt und durch verschiedene Wissensformen erfahrbar gemacht wird. Hallo Larissa, ich freue mich, dass es heute klappt, dass du im PRIF Talk zu Gast bist.
Hallo, ich freue mich ebenso.
Ich habe es gerade eben schon erwähnt, du warst vor kurzem in ein großes und erfolgreiches Ausstellungsprojekt involviert, das in Kooperation zwischen dem Forschungszentrum TRACE und der Kunsthalle Gießen umgesetzt wurde, nämlich die Ausstellung Unsichtbarkeit von Gewalt. Die Ausstellung hat ja sehr viel Resonanz erfahren. Also ich habe es hier in Hessen ziemlich breit mitbekommen. Erstmal Glückwunsch zu diesem Erfolg.
Vielen Dank.
Ich würde gerne auf den Titel der Ausstellung eingehen, nämlich Unsichtbarkeit von Gewalt. Das irritiert ja zunächst etwas, denn bei Gewalt hat vermutlich die Mehrheit von uns eher Assoziationen mit Sichtbarkeit, insbesondere eben durch die Flut von medial transportierten Bildern, die uns ja tagtäglich in Nachrichten oder auf Social Media begegnen. Wie oder wo kommt die Unsichtbarkeit da also ins Spiel? Was verursacht Unsichtbarkeit?
Genau, das ist ein Thema, was uns interessiert hat in der Ausstellung, als die drei KuratorInnen, die daran beteiligt waren. Und da ging es vor allen Dingen darum zu überlegen, wir sind heute einer Bilderflut ausgesetzt von Bildern der Gewalt. Das ist vor allen Dingen im medialen Raum, in den sozialen Medien. Und wir wollten einen Weg finden, in der Ausstellung eine Auseinandersetzung mit Gewalt zu ermöglichen, die einen nicht direkt konfrontiert mit gewaltvollen Bildern, sondern die einen an das Thema heranführt, damit wir uns selber damit auseinandersetzen können. Und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, also politisch, aber eben auch ganz persönlich. Und darum ging es uns in der Ausstellung, künstlerische Auseinandersetzungen uns anzuschauen, die sich in verschiedenen geografischen Punkten und über die letzten 25 Jahre ungefähr verteilt mit Phänomenen der Gewalt auseinandersetzen.
Und welche Funktion, welche Wirkung hat denn die Sichtbarmachung durch die Kunst?
Das Spannende an der Ausstellung war, dass, wenn man in die Ausstellung reinkommt, sieht man zum Beispiel als allererstes ein riesengroßes Spinnennetz. Das ist gewebt, geht vom Boden bis zur Decke und da hat man ja erstmal ganz viele Assoziationen. Und es geht dabei zum Beispiel, das ist eine Arbeit von Sheila Kamerich, die sich auseinandersetzt mit dem Krieg in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien, und da mit Frauen gearbeitet hat, die sexuelle Gewalt erfahren haben und die in einem Akt des Widerstands, aber auch der Selbstermächtigung eben diese Spinnenweben stricken. Und wenn man weiter durch die Ausstellung geht, dann sieht man so ganz cleane Fotografien von Räumen, von denen man erstmal nicht genau weiß, ist das ein Ausstellungsraum oder was ist das für eine Art von Räumlichkeit? Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man irgendwann, oh, das ist ein elektrischer Stuhl oder das ist eine Gaskammer. Und dann merkt man auf einmal so, oh, diese anfängliche Ästhetik schwenkt auf einmal um in was ganz Bedrückendes. Und dann fängt man an, sich Gedanken darüber zu machen, über den Körper und den Raum. Und während man diese Gewalt nicht sieht, weder bei dem Spinnennetz noch bei diesen Todeskammern, kann man sich aber doch dann hineinversetzen in diese Phänomene der Gewalt. Was ist da passiert? Wie gehen die KünstlerInnen damit um? Und das ist irgendwie das Spannende, eben nicht die Gewaltdarstellung zu zeigen und Menschen zu schockieren, sondern eben zu sagen, wir müssen uns gesellschaftlich, wissenschaftlich, künstlerisch auseinandersetzen mit dem Phänomen Gewalt, was so alltäglich geworden ist, in unserem visuellen Erfahren. Und wie können wir aber das produktiv besprechen und eben eine Form finden des Umgangs in dieser Überforderung heute in unserer Gesellschaft.
Das spricht ja so ein bisschen auch das an, was ich eingangs gesagt habe, dass du dich in deiner Forschung auch damit beschäftigst, welches Wissen Kunst im Kontext von Gewalt produzieren kann. Also welche Möglichkeiten oder welche Zugänge eröffnet denn die Kunst?
In der Ausstellung Unsichtbarkeit von Gewalt in Gießen kommen ja nicht nur die künstlerischen Auseinandersetzungen zur Geltung, sondern es geht eben auch noch um diesen anderen Zugang durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Das heißt, zusätzlich zu den Ausstellungsstücken im Raum gibt es einen Katalog, der Zugang gibt zu diesen verschiedenen Themen, der uns Hintergründe gibt zu den KünstlerInnen, aber der eben auch verschiedene Artikel zusammenbringt zu zum Beispiel Trauma und Gewalterfahrung, aber auch zu künstlerischer Auseinandersetzung, was sie schaffen kann eben in Gewaltkontexten. Und dazu gibt es auch noch ein Working Paper, wo sich verschiedene WissenschaftlerInnen von Trace damit auseinandersetzen, welche Arten von Gewalt gibt es und wie kann damit künstlerisch umgegangen werden. Und gerade diese Vielfalt von Inhalten, in denen sich die BesucherInnen aussuchen können, wie tief möchte ich in dieses Thema einsteigen, wo brauche ich vielleicht einfach nur Assoziationen, die im Raum entstehen, während ich vor der Arbeit stehe, oder wo brauche ich mehr Kontext, wo möchte ich mehr lesen, wo will ich tiefer einsteigen. Gerade das ermöglicht diese Ausstellung eben ein sehr breites Angebot für die Öffentlichkeit, wie sie diese Art von Gewalt erfahren möchten in dem Kontext. Was ich ganz relevant und spannend finde an künstlerischer Wissensproduktion ist eben die affektive Dimension, wie Gefühle und das Körperliche transportiert werden. Und das ist besonders spannend eben in der Auseinandersetzung auch mit wissenschaftlicher Wissensproduktion. Und wie können die beiden miteinander Synergien erschaffen? Wie können wir sehen, wie dadurch Phänomene erstmal besser verstanden werden können? In der Wissenschaft auch? Also wie kann beide Perspektiven können einen Nutzen finden, um Phänomene der Gewalt besser zu verstehen? Aber eben auch im Wissenstransfer. Wir haben ja auch eine Aufgabe, Wissen zu vermitteln aus der Wissenschaft in eine breitere Öffentlichkeit. Und auch das interessiert mich sehr. Wie können wir das, was wir an Wissen produzieren, vermitteln an unsere Gesellschaft? Und ich glaube, dass da die relevante Schnittstelle eben besteht zwischen Kunst und Wissenschaft und den unterschiedlichen Art und Weisen, wie da Wissen produziert wird.
Ich würde auch nochmal gerne auf einen anderen Aspekt von deiner Arbeit eingehen. Durch die Medienökonomie, dadurch, wie Schlagzeilen generiert werden, rücken natürlich besonders virulente Konflikte ins Scheinwerferlicht. In deiner Arbeit setzt du dich aber häufig mit Konflikten auseinander, die nicht im Fokus von Medien und Politik stehen. Konkret beschäftigst du dich mit dem Krieg im Sudan. Und da hatten wir auch in unserem Vorgespräch schon kurz angesprochen, dass es so ein gutes, schlechtes Beispiel ist, denn dort haben wir eine der größten humanitären Katastrophen, die allerdings als Randnotiz international kaum sichtbar ist. Ich würde da vielleicht kurz deinen Blog mal zitieren, also deinen Priv-Blog-Beitrag, den du 2024 im Sommer geschrieben hast. In den vergangenen 12 Monaten, und das schreiben wir jetzt Juli 2024, hat das Bundeskanzleramt in 190 Pressemitteilungen die Ukraine erwähnt, den Sudan jedoch nur 3-mal. Parallel dazu veröffentlichte die New York Times fast 10-mal so viele Artikel über den Krieg in Gaza als über den Sudan und mehr als 13-mal so viele Artikel, die den Krieg in der Ukraine erwähnten. Auch wenn die Antwort vielleicht naheliegend scheint, wie kann das sein? Also welche Unsichtbarkeitsmechanismen greifen hier?
Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum in verschiedenen Teilen der Welt der Sudan weniger mediale und politische Aufmerksamkeit erfährt. In verschiedenen geografischen Orten wird der Sudan mehr oder weniger in den Medien debattiert. In arabischsprachigen Medien wird man wesentlich öfter beispielsweise vom Sudan hören, auch wegen der geografischen Nähe, wegen der politischen Relevanz. In Deutschland allerdings ist es eben ein Thema, was sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und mein Interesse ist nicht eine Hierarchisierung von verschiedenen Krisengebieten oder Konflikten oder Kriegen, sondern dass jede humanitäre Katastrophe, die zu der Zeit passiert, auch eben medial und politische Aufmerksamkeit bekommt. Und der Sudan als eine der größten humanitären Katastrophen der Zeit, mit mehr als 12 Millionen Menschen, die flüchten mussten, mit der ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, ungefähr 25 Millionen, die zurzeit akut Hunger leiden, einem Genozid, der im Westen des Landes in Darfur passiert. Das ist ein Kontext, in dem wir Verantwortung übernehmen müssen, in dem wir hinschauen müssen und in dem wir agieren müssen auf verschiedenen Ebenen, politisch, gesellschaftlich, wissenschaftlich. Und ich glaube, die Kunst kann da einen ganz starken Beitrag leisten. Und das sieht man im Sudan nicht nur, weil es da schon eine sehr lange Tradition von künstlerischer Auseinandersetzung in politischen Diskursen gibt, sondern eben auch, weil in den letzten 2,5 Jahren da sehr viel Berichterstattung fehlt, weil freier Journalismus im Land schwierig ist, weil der Zugang für internationale JournalistInnen schwierig war. Und KünstlerInnen haben die Möglichkeit gehabt, eben ihre eigenen persönlichen Erfahrungen Zeugenschaft zu leisten und über ihre künstlerische Auseinandersetzung Archive des Wissens zu schaffen von dem, was vor Ort passiert, oder eben auch dann ihre Fluchterfahrung, ihre Erfahrungen in der Diaspora in künstlerischen Arbeiten zu manifestieren auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist das Spannende daran, wie gerade da Wissen produziert wird, wenn auch andere Wissensformen eben in den Hintergrund gerückt werden aufgrund von Zugang etc. Und deswegen habe ich in den letzten 2,5 Jahren vor allen Dingen vermehrt mit Künstlern aus dem Sudan gearbeitet, um zu verstehen, was passiert vor Ort, welche Formen von Gewalt gibt es, wie entwickelt sich der Krieg und wie gehen diese KünstlerInnen damit um und wie versuchen sie selber auch eben Aufmerksamkeit zu erschaffen. Es geht ja nicht auch nur darum, dass die KünstlerInnen selbst ihre Gewalterfahrungen dadurch verarbeiten, sondern eben auch darum, dass sie versuchen, eine Art von Wissensgeneration zu schaffen, die ein größeres Publikum anspricht und aufklärt über das, was vor Ort passiert.
Das heißt, wir können ja jetzt also hier kurz festhalten, Kunst kann in dem Fall auch Sichtbarkeit schaffen. Also Kunst hat die Fähigkeit, Gewalt, Krieg und aber auch persönliche Erfahrungen der Künstlerinnen und Künstler sichtbar zu machen, zeigbar zu machen, erfahrbar zu machen für ein anderes Publikum und ja, ermöglicht dadurch einen Zugang, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, in den Aufmerksamkeitsökonomien, in denen wir gerade leben, braucht es bestimmte Bilder. Es braucht entweder eine Art von Vereinfachung, wie das sind die Helden und das sind die Täter, das sind irgendwie Bilder, die wir verstehen, wo es eine Simplifizierung gibt, oder es braucht ganz markante Bilder, die Aufmerksamkeit schaffen. Das funktioniert häufig so, wenn Menschen in den sozialen Medien einfach scrollen und nur wenige Sekunden haben, eben sich von einer Geschichte oder von einem Bild mitnehmen zu lassen. Und das finde ich das Interessante am Beispiel vom Sudan. Ja, auch in der Revolution 2019 gab es eben ein gewaltfreies Sit-in für einen demokratischen Wandel im Land und den Umsturz des 30-jährigen Diktators Omar al-Bashir. Und es gab ein Bild, was die Nachrichten über diese Revolution in die ganze Welt katapultiert hat. Und das war eine junge Studierende, die auf einem Auto gestanden hat, um sie eine Masse von Protestierenden. Und sie hatte ein weißes Kleidungsstück an, ein sogenanntes Taube, was man im Sudan traditionell als vor allen Dingen verheiratete Frau trägt. Und dieses Weiße vor allen Dingen in einem professionellen Arbeitskontext. Und sie stand eben auf diesem Autodach, hat den Finger in die Luft gestreckt und hat revolutionäre Gedichte rezitiert. Und dieser so sehr künstlerische, performative Akt wurde fotografiert von den Protestierenden und ist dann um die ganze Welt gegangen. Und auf einmal haben an ganz vielen Orten Menschen über den Sudan gesprochen, die vorher vielleicht gar nicht wussten, wo ist überhaupt der Sudan und was passiert da gerade. Und das ist die Macht eben von Bildern und das ist die Macht auch von künstlerischer Auseinandersetzung mit dem, was in der Welt passiert. Das kann Menschen affizieren, das kann Menschen einen Zugang dazu geben, was vor Ort sich zuträgt. Und das finde ich gerade das Spannende, um eben auch eine Öffentlichkeit zu interessieren für ein Thema, was auch ein schwieriges Thema ist, was Gewalt ist, was in einer Welt, in der uns sich gerade ganz viele Menschen überfordert fühlen, trotzdem uns einen produktiven Zugang bieten kann.
Ja, und ich glaube, das war auch ein sehr gutes Beispiel, weil ich als Zuhörerin von deiner Erzählung kann mir eben auch wirklich das bildhaft vorstellen. einfach dadurch, wie du es beschrieben hast und im Zusammenhang mit der Bedeutung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo liegt aus deiner Sicht der Unterschied zwischen künstlerischer Sprache und journalistischer, wissenschaftlich-akademischer oder politischer Sprache?
In der Wissenschaft versuchen wir oft, Themen zu greifen und eine Art Zugänglichkeit zu schaffen, auch über Zahlen, über Fakten, über eine Kontextualisierung und eben ein Phänomen so zu beschreiben, dass es greifbar wird. Und KünstlerInnen haben eine Möglichkeit, eben durch eine ganz persönliche Erzählung, die ganz viele Emotionen, die ganz viele Sinneseindrücke beinhaltet, ein Thema persönlich zu erzählen, aber dadurch eben auch eine größere kollektive Erzählung zu schaffen. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch, wo die beiden sich so stark ergänzen. Das eine in dem kontextualisierenden und sehr analytischen Zugang und das andere eben in einem sehr emotionalen, affektiven Zugang.
Und du hast jetzt gerade Kontext auch gesagt als Begriff. Wie prägt denn der politische Kontext die Kunst?
Das Interessante an der Kunst ist ja, dass sie historisch und kulturell kodiert ist und dass sich natürlich auch immer an politischen Kontext quasi anpasst. Das heißt, in bestimmten repressiven Kontexten schafft die Kunst durch bestimmte Symbole, durch bestimmte Ästhetiken ein Thema anzusprechen und eben erfahrbar zu machen und greifbar zu machen, ohne dass die KünstlerInnen sich selber persönlich angreifbar machen in dem politischen Kontext, in dem sie sich befinden. Und das ist das Spannende, wie da eben bestimmte Bildsprachen entwickelt werden von KünstlerInnen, die dann funktionieren. Im Sudan ist ein spannender Code zum Beispiel, ein spannendes Symbol, was sich in der künstlerischen Auseinandersetzung entwickelt hat, so eine Art kleine Metalltasse, Kurs heißt die im Arabischen. Und diejenigen, die an der Macht waren innerhalb der Diktatur unter Omar al-Bashir, die wurden eben Kesan genannt. Und Kroos ist diese Tasse. Und dann gab es ganz viele so künstlerische Performances etc., wo diese Metalltasse eine Rolle gespielt hat. Unter anderem gab es auch eine Protestaktion, wo Personen sich dann mit Protestierende sich mit Schnüren diese Metalltassen hinten ans Auto gehangen haben und damit durch die Straßen gefahren sind. Und es gab halt immer wieder Möglichkeiten, so bestimmte Symbole herzustellen und dadurch bestimmte Themen zu diskutieren, ohne direkt Bilder zu nutzen, die dann die KünstlerInnen angreifbar machen würden oder wo ihnen direkt der Vorwurf gemacht werden kann, dass sie bestimmte politische Symbole, politische Persönlichkeiten eben angegriffen haben. Und das Interessante an dieser kreativen Auseinandersetzung, dass da immer wieder Möglichkeiten gefunden werden, Grenzen auszutesten und Möglichkeitsspielräume zu erweitern.
Also mit Blick auf diese humanitäre Katastrophe im Sudan ist es ja natürlich auch so, dass wir sehr viel Fluchtbewegung natürlicherweise sehen auch. Und vielleicht in dem Zusammenhang, wenn du davon gesprochen hast, welche Rolle Kunst im Sudan spielt, welche Rolle spielt sie bei den Geflüchteten?
In den letzten 2,5 Jahren sind ungefähr 3 Millionen Menschen geflüchtet aus dem Sudan und das vor allen Dingen in die Nachbarländer. Das sind Ägypten, Äthiopien, Kenia, Uganda, der Tschad vor allen Dingen auch, aber auch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch nach Europa. In diesen ganz unterschiedlichen politischen Kontexten versuchen natürlich sich Aktivistinnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen verschiedene Möglichkeitsspielräume zu erschaffen. Und wenn Proteste auf der Straße nicht möglich sind, geben eben künstlerische Räume eine Möglichkeit, Selbstermächtigung zu schaffen, eine Art Protest zu schaffen, eine Aufmerksamkeit zu kreieren und eben das, was passiert vor Ort im Sudan zu besprechen. Und zwar eben in einem anderen Kontext, wo Solidaritäten geschaffen werden können, wo Aufmerksamkeit erregt werden kann und wo dadurch auch ein politischer Druck entstehen kann. Und das funktioniert anders als zum Beispiel auf dem Protest in der Straße. Und da auch gibt es immer wieder verschiedene Möglichkeiten von Aktivistinnen oder von Künstlerinnen auf den jeweiligen politischen, kulturellen Kontext eben einzugehen und eine Möglichkeit zu schaffen, da einen Zugang zu erwirken. Durch bestimmte Symbolen, durch eine bestimmte Sprache, durch eine bestimmte Art und Weise, Sachen zu kontextualisieren in dem Land, in dem sie sich gerade befinden.
Und ich nehme an, solche Ausstellungsprojekte kommt da natürlich auch eine enorme Rolle zu.
Ja, im Januar 2024 wurde ich eingeladen nach Nairobi in Kenia, wo KünstlerInnen und KuratorInnen aus dem Sudan sich selbst organisiert haben und eben ein Residenzprogramm erschaffen haben, in dem die KünstlerInnen 3 Monate Zeit hatten, sich mit dem, was sie in den letzten Monaten erfahren haben, auseinanderzusetzen und das eben auf eine künstlerische Art und Weise in visuellen oder in performativen oder in anderen Formen von künstlerischer Auseinandersetzung eben zu verarbeiten. Und da gab es beispielsweise eine Ausstellung, in der die KünstlerInnen versucht haben, auf ihre Situation nach der Flucht hinzuweisen und den Menschen in dem Kontext, in dem sie sich dann befunden haben und in dem sie sich versucht haben zu etablieren, verständlich zu machen, was ihre Fluchterfahrung ist, was der Kontext in ihrem eigenen Land ist, was vor Ort passiert und warum sie sich zu der Zeit dann eben in Kenia aufhalten und versuchen eben, sich in die künstlerische Szene zu integrieren.
Und ich hätte zum Abschluss nochmal eine Frage, mit der ich dich als Wissenschaftlerin und Kuratorin explizit ansprechen wollen würde. Wie arbeitest du in solchen sensiblen Kontexten mit den KünstlerInnen zusammen?
Was relevant ist in meiner Arbeit, ist, dass die Kollaborationen, die ich habe, langfristig angelegt sind. Das heißt, ich arbeite langfristig zu bestimmten Themen, ob es jetzt der Sudan ist oder ob es beispielsweise auch Guantanamo ist. Und da arbeite ich mit den Menschen über Jahre. Das heißt, ich lerne über die Jahre auch viel besser, diese Themen zu verstehen, diese Menschen zu verstehen, die Kontexte zu verstehen, ihre künstlerischen Sprachen zu verstehen und sie verstehen auch meinen Zugang. Und über diese langfristigen Kollaborationen entwickeln sich eben Möglichkeiten des Verständnisses und der Zusammenarbeit, die ganz produktiv sind und die eben eine Möglichkeit schaffen, diesen künstlerischen und diesen wissenschaftlichen Zugang produktiv zu verbinden und einer breiteren Öffentlichkeit einen Zugang zu diesen Themen zu schaffen. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir uns nicht eben Themen nur momentär und für den kurzen Moment anschauen, sondern dass wir uns über einen längeren Zeitpunkt ihnen widmen und sehen, wie entwickeln sich diese Kontexte und wie können sich durch ein stärkeres Vertrauensverhältnis und durch stärkeres kollaboratives Miteinander eben Kontexte erschließen.
Vielen Dank. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir für deine Einblicke in deine Arbeit, für die Einblicke zum Verhältnis zwischen Kunst und Konflikt und auch für die Zeit, die du dir genommen hast, dich hier zur Aufnahme zuzuschalten. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Willemstad in Curaçao und danke euch vielmals für die Möglichkeit, in eurem Kontext sprechen zu können.
Ja, vielen Dank nach Curaçao. Und von überall auf der Welt kannst du den Priv Talk natürlich auch abonnieren, Larissa, falls du das noch nicht sowieso schon getan hast.
Habe ich natürlich schon getan.
Das wollte ich hören. Und das können unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich auch tun. Alle genannten Texte und Referenzen, Material zur Ausstellung Unsichtbarkeit von Gewalt, das Profil von Larissa Diana Fuhrmann mit Infos über ihre Arbeit, all das gibt es wie üblich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Priv Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt.